Schön, mein Publikum einmal frontal begegnen zu können. Wir haben gesungen eben Hosianna, Sohn Davids. Das hilft uns vielleicht im Einstieg zu unserem Thema heute zu bringen. Mach's wie Gott, werde Mensch. Das ist doch ein bisschen komisch, nicht? Das ist doch Unsinn. Mach's wie Gott, werde Mensch. Aber erinnern wir uns die Situation, als Jesus in Jerusalem einzog und die Leute kamen auf einem Esel geritten. Die Leute haben ihn angebetet. Das passt zu unserer Lektion heute. Jesus wurde angebetet in ganz besonderer Weise mit Palmenzweige und alles Mögliche. Und die Pharisäer waren eifersüchtig und sagen zu Jesus: Kannst du das nicht stoppen? Das gehört sich nicht. Und was sagt Jesus dann? Wenn diese schweigen, werden die Steine rufen. Die Steine haben zu mir gerufen, als ich zu meiner Heimatstadt in Luzern fahre, kommt der Straße aus Zürich nach unten und da ist ein großer Steinmauer dort. Und da steht ein Graffiti und da steht eben, mach's wie Gott, werde Mensch. Das klingt doch ein bisschen komisch. Aber was bedeutet das eigentlich? Was will dieser Graffiti-Künstler damit sagen? Gott hat seine extreme Demut gezeigt, damit er Mensch wurde, hat sich erniedrigt und wurde wie ein Mensch. Eine größere Erniedrigung kann man nicht sich vorstellen. Aber meint dieser Graffiti-Künstler, dass wir auch, ist das eine Lektion von Demut? Ja, das könnte eine schöne Predigt werden. Demut ist doch die beste Tugend, die wir haben können. Heißt das doch in Mika, das sechste Kapitel, dieses berühmte Vers, was ich sehr liebe, das ist eigentlich den Kern der Evangelium. Was will noch Gott von dir? Anders, dass du gerecht sein und Liebe übt und Gott verehrt. Demütig lebt vor Gott. Also das ist ganz wichtig. Ja, eine gute Predigt. Mach's wie Gott, werde demütig. Aber ich glaube, dieser Graffiti-Mensch, der möchte was ganz anderes. Da steht ein Stachel drin. Das ist Ironie. Er meint etwas ganz anderes, was man glaubt. Die Richtung ist völlig umgekehrt. Gott hat sich erniedrigt, aber wir haben uns so erniedrigt, wir sind mehr Tiere als Menschen oft. Wir sollten heraus auf der tierischen benehmen und wirklich Mensch werden. Da kann man einige Lehren daraus ziehen. Ich bewundere die Tiere. Ich bewundere die Tiere so, ich kann sie nicht essen, unter anderem. Ich studiere auf der Universität auch Tierpsychologie. Das war ein sehr interessantes Thema. Wie die Tiere sich benehmen, wenn sie Intelligenz sie auch haben in ihrer Art, das passt ihnen ganz genau. Es gibt einen französischen Insektenforscher, den ich jetzt bewundere und sehr viel lese von ihm. Der heißt Fabre, Jean-Henri Fabre. Er ist schon 100 Jahre gestorben. Aber er hat sein ganzes Leben verbracht in einem Dünge, Misthaufen. Er hat sogar einen Hof in Provence gekauft, damit er sein ganzes Leben in diesem Misthaufen verbringt, um die Insekten zu studieren, wie sie da leben. Und er hat gefunden, wie genau sie geschaffen sind, dass sie die können sich vermehren unter ganz gewissen Bedingungen. Und wissen genau, wenn sie ihre Eier legen in einem anderen Tier, damit es dort wachsen kann. Fabre hat wurde damit mit dem Nobelpreis sogar geehrt, aber ist gestorben und hat es nicht annehmen können. Auch die Nobelkomitee, das jetzt heute diese Woche so aktuell war, haben gesagt, kann man einem Mann Nobelpreis geben, der sein ganzes Leben in einem Misthaufen gelebt habe? Die Instruktionen von der Nobelpreis ist, dass die sollen etwas gemacht haben, um die Menschheit zu erheben. Und dieser Mann ist in den Misthaufen gelebt. Ja, aber das ist literarisch so hochstehend. Aber vor allem hat mir interessiert, was er dann sagt über Gott. Der meinte, er hat Gott gesehen in diesen Insekten. Der hat sogar gesagt, ich glaube nicht an Gott. Also ich halte ihn nicht für wahr. Ich weiß, dass er existiert, denn ich sehe ihn, ich habe ihn gesehen, in was er da mit den Insekten gemacht. Dann können Sie nicht gelernt haben durch Millionen Jahre von Trial and Error und da sind Sie zu diesem Ergebnis gekommen. Das ist schon von Anfang so gewesen. Ich glaube nicht an Gott, denn ich habe ihn gesehen. Er hat korrespondiert mit Darwin übrigens und die waren sich nicht einig. Die Welt der Tiere ist wunderbar. Ich war immer fasziniert von den Vögeln, besonders. Wie ist es möglich, dass diese Vögel, die unter dem Dach in meiner Sommerwohnung, dann den ganzen Winter nach in Südafrika verbringen und dann im Frühling wieder zurückkommen, genau zu derselben Dachpfanne, wo sie geboren sind. Wie ist das möglich? Die haben keinen Navi. Das ist ihnen angeboren, das ist ihre Instinkte. Also das studiert man auch heute sehr viel, diese Tierpsychologie und wie die Tiere sich benehmen. Dass die haben eine Intelligenz, die nicht mit uns vergleichbar ist, aber doch sehr beeindruckend. Die dient gerade, was sie brauchen. Wir nennen das Instinkt. Und diese Instinkte sollte man vielleicht nennen, um auch zu sehen, was ist der Unterschied zwischen den Tieren und uns. Es gibt in den englischen Sprachgebrauch eine sehr gute Eselsbrücke. Vier Instinkte, die alle mit F anfangen in Englisch. Das erste ist feed, das ist Essen, Essen finden. Das zweite ist fuck, ein bisschen Slang für Sex, damit sie sich vermehren können. Das dritte ist flee, also fliehen, Gefahr ausweichen. Und das vierte ist fight, streiten. Das können die Tiere perfekt. Die sind damit ausgerüstet, jeder in seiner Art. Diese Instinkte haben wir auch. Vielleicht nicht in einem Ausmaß wie die Tiere. Zum Beispiel Feed, Essen. Wir sind so fixiert heute auf Essen, sind wir nicht? Wenn ich die Beilagen in den Zeitungen lese, da kommt Seite, 5, 10 Seiten nur für Essen. Das kannst du heute und diese Woche noch billiger kaufen. Und das schmeckt besonders gut. Ess das. Und andere sagen, ess das. Nein, die anderen sagen, nein, das ist schädlich. Das ist giftig. Du musst das essen. Wir sind fixiert auf Essen. Meine jüngste Tochter, sie hat 3 Pferde. Die Pferde, die essen den ganzen Tag. Das ist ihre Beschäftigung. Das ist Essen, Essen, Essen. Sonst können sie nicht leben. Auch die Kühe, von denen wir die schöne Milch haben, die essen den ganzen Tag. Das ist ihre Beschäftigung. Essen ist wunderbar. Wir freuen uns auf Essen und wir sind dankbar, dass wir zu essen haben. Und wir sind dankbar, dass wir auch Essen schön machen können. Ich bin oft eingeladen bei Bruder Schmidt in Berlin, die diese schöne Introduktion gehalten hat. Seine Frau kocht wunderbar. Sie macht auf dem Essen eine Kunst. Sie druckt sogar manchmal Menüs für ihre Gäste. Wir machen also das Essen, was nötig ist, etwas Schönes ist, wir machen etwas Kunst daraus. Unsere Menschen, wir machen auf unsere Instinkte eine Kunst. Wir haben auch Sex, aber wir haben noch besseren Sex. Und das wird so viel Reklame, wie man das noch besser kann. Noch besser, noch besser. Das ist fast eine, wir sind besessen auf Sex. Das ist nicht schlimm, aber das kann auch übertrieben werden. Wir machen auch, wollen auch darüber eine Kunst machen. Ich wohne, wenn ich in Philadelphia spiele, in einem sehr schönen Hotel, Ritz-Carlton in Philadelphia. Das ist ein altes Bankgebäude. Und da bei der Entree, da stehen große, zwei große Thronen, Gold vergoldet. Das sind für die Leute, die da ihre Schuhe putzen lassen. Und da steht ein Zeichen dafür mit dem Namen von diesem Schuhputzer. Und der nennt sich John Smith, Shine Artist. Das ist also auch eine Kunst, die Schuhe zu putzen. Also wir Menschen, wir haben ein Instinkt, wir müssen das besonders schön machen. Das ist menschlich. Als Gott die Tiere geschöpft hat, hat er das auch perfekt gemacht. Kann nicht besser gemacht werden. Aber wenn er den Menschen geschaffen hat, hat er noch etwas Besonderes gemacht. Es heißt, am sechsten Tag, er hat uns aus einem Erdenkloss gemacht, das ist bildlich zu verstehen. Und dann hat er Odem in unsere Nase reingeblasen. Und so wurden wir eine lebendige Seele. Das hat er nicht mit den Tieren gemacht. Die haben keine Seele. Die sind perfekt in ihrer Art, die haben aber keine Seele. Die können keine Gedichte schreiben. Die können nicht die Geschichte über ihre tausend Jahre von Geschichte schreiben. Sie können nicht lesen, sie können nicht schreiben. Sie können keine Symphonien schreiben. Aber sie sind perfekt in ihrer Art. Nur Menschen haben eine Seele. Ob wir dann denken, dass Gott das wirklich so gemacht hat, die Nase hier, und so wurde der Mensch eine Seele. Das ist ein bisschen bildlich zu verstehen. Er hat uns aber eine Seele geschenkt. Das ist uns angeboren. Das sollten wir auch zeigen, dass wir Menschen sind und nicht Tiere. Ich habe immer sehr viele Interviews gemacht. Und voriges Jahr, als ich 90 wurde, war das ganz verhext. Ich habe sicher 100 Interviews gegeben. Alle wollten Interviews. Und in der Südwestfunk in Stuttgart war ein Interviewer, der wollte so eine ganz besondere Interview, nur 3 Minuten. Und das waren kurze Fragen und ich sollte sehr kurze Antworten geben. Nur 10 Sekunden antworten. Pang, 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 pang. Das ist moderne Journalistik. Ich war da ein bisschen erschrocken, aber ich habe mich das gestellt. Und da kam eine Frage, wenn Sie ein Tier wären, welcher Tier möchten Sie sein? Schnell antworten. Ich bewundere Tiere. Nicht nur Vögel, sondern auch Insekten, auch die großen Tiere. Aber meine Antwort, ich bin glücklich, dass ich kein Tier bin. Ich bin Mensch, ich habe eine Seele. Ich bin dankbar dafür. Ich möchte auch meine Seele nützen und nicht mich wie ein Tier zu benehmen. Wenn Sie ein bisschen nachdenken über das postmoderne Leben, dass wir Teil davon alle sind, ist das fast erschreckend zu merken, wie viel von unserer Zeit und Geld geht damit, uns wie Tiere zu benehmen. Essen, Sex haben, streiten. Sogar wir, die religiös sind, wir streiten gerne. Gerade jetzt in unserer Gemeinde wird sehr viel gestritten. Die Gemeinde ist fast in 2 gespalten. Die eine akzeptieren weibliche Prediger, die andere nicht. Und die drohen auseinanderzugehen, die streiten. Das ist tierisches Benehmen. Wir sollten nicht streiten. Wir sollten einander verstehen. Wir haben doch eine Seele. Wir können doch andere Meinungen tolerieren und nicht nur die eine. Andere respektieren. Wir sollten uns da wahrnehmen, dass wir dieses tierische Benehmen so klein wie möglich machen und auf die seelische Tätigkeiten uns konzentrieren. Denn das macht uns zum Menschen erst. Macht wie Gott, werde Mensch. Um das zu illustrieren, möchte ich gerne ein Parabel erzählen, ein Gleichnis. Ich habe das nicht erfunden. Das habe ich bei Søren Kierkegaard gelesen. Das war ein dänischer Philosoph und für uns Adventisten besonders interessant. Denn der lebte zur gleichen Zeit, als unsere Gemeinschaft geboren wurde, 1840er Jahre. Und gerade in 1845 schrieb er ein Buch mit dem Titel Die drei Stadien des Lebens. Die drei Stufen oder Stadien des Lebens. Und er erzählte das in eine große Parabel. Das ist ein Buch von etwa 150 Seiten. Ich nenne Kierke, habe sehr große Achtung für ihn. Ich nenne ihn fast ein bisschen übertrieben vielleicht, der bessere Adventist. Denn er war wirklich ein wahrhafter Christ. Viele in seiner Umgebung dachten, nur er ist der einzige Christ im ganzen Lande. Er war große Opposition zu der dänischen Volkskirche. Er meinte, die waren nur Beamten. Die waren Pfarrer und Bischöfe, gelehrte Leute, aber die waren da nur, um eine Karriere zu machen in der Gesellschaft. Ja, sie waren auch keine schlechten Christen, aber wirkliche Nachfolger von Christus waren sie nicht. Er hat Theologie studiert, aber hat das abgebrochen. Er wollte diese Kirche nicht dienen. Er wollte selbstständig sein. Er wollte die Wahrheit selbst suchen. Als ich nach Kopenhagen kam, als Chef von dem dänischen Nationalorchester, das ist jetzt fast 50 Jahre her. Das Erste, was ich tat in Kopenhagen, war die gesammelten Werke von Kierkegaard zu kaufen. Das waren 25 Bände. Und ich fand, die Hälfte davon waren Predigten. Er war zwar Philosoph von Beruf, aber seine Gedanken hatte er ausgedrückt in Predigten, die nie gehalten wurden, die nur gedruckt wurden. Und Søren Kierkegaard ist heute angesehen als der Vater von dem Existenzialismus, also eine sehr moderne philosophische Bewegung. Etwa 10, 12 Predigten handelten nur von, was Abraham da gemacht hat mit seinem Sohn Isaac, als er ihn schlachten sollte und ihn opfern sollte. Verschiedene Aspekte, wie man das eigentlich verstehen soll. Wunderbar. Und er drückte sich aus oft in Parabeln, in Gleichnissen, so wie Jesus getan habe. Jesus sprach ja nur in Parabeln. So steht das in Markus Evangelium. Und es steht nur nicht so, er drückte sich nur in Parabeln aus, es steht sogar, und ohne Parabeln sprach er nichts. Das ist eine gute Art, die Wahrheiten zu sagen. Die geistlichen Wahrheiten kann man eigentlich nur in Gleichnisse aussprechen. Und so sollten wir uns hüten, zu viel alles wörtlich zu nehmen. So hat Gott uns nicht unsere Seele gegeben. Das muss man auch bildlich verstehen. Und was ist jetzt diese Parabel von Kierkegaard? Ja, diese drei Stadien von Leben, er vergleicht das mit drei Männern in diesem Falle, das können auch Ladies sein, die wohnen in ihrem Haus. Und das ist ein Haus mit einem Keller, ein Erdgeschoss und dann ein Obergeschoss. Der erste Mann verbringt seine ganze Zeit im Keller. Warum? Ja, dort hat er sein Bier, dort hat er seine Steaks, dort hat er seine Vorräte. Wenn er heute gelebt hätte und nicht 1845, hätte er auch einen Fernseher dabei, ein Laptop, hatte Zugang zu allen Informationen in der ganzen Welt, ist da völlig zufrieden. Er hat alles da im Keller. Er genießt das Leben und hat sofortigen Zugang zu alles, was er gerne hat. Und er hat gerne sofortige Befriedigung. Instant Gratification, die Amerikaner sagen. Instant, ich muss das sofort haben. Jetzt muss ich genießen. Nicht morgen, jetzt, jetzt. Wir sind gefangen in dem Augenblick. Wir wollen jetzt die Spannung haben. Wir wollen jetzt diese Fußballmatch sehen. Und eine Stunde ist noch ein Fußballmatch, muss ich auch sehen. Wir sind gefestigt an dem Fernsehen, um sofortige Spannung zu haben. Dieser Mann lebte die ganze Zeit in seinem Keller. Er hat eine Familie, er hat einige Freunde vielleicht, aber das ist nicht im Burst. Er hat alles, was er nötig da zum Essen, Trinken, Genießen, Konsumieren. Er hat auch viel Geld. Wenn er will, kann er zum Weltende reisen. Er hat alles. Das ist ein typisches Bild von den Materialisten, von uns in unserer heutigen Zeit. Es tut mir leid um diesen Mann. Sein Nachbar lebt in dem ersten Stock. Er hat zwar seine Vorräte auch im Keller, die holt er sich manchmal zum Genießen, aber er teilt das mit seinen Freunden. Er hat Fenster, er lädt seine Freunde ein, essen gemeinsam, die diskutieren über die Probleme des Tages. Er ist ein ganz anderer Mensch, ganz anderer Typ. Er ist für alle die Gaben, die er hat, dankbar und genießt das und macht eine Kunst daraus, das Essen. Er bereitet das schön vor. Er nicht nur konsumiert das, er nicht sofort die Befriedigung zu haben, sondern er macht etwas Schönes daraus, mit Kunst. Kunst und Wissenschaft und Religion, das sind die geistigen Beschäftigungen. Dieser Mann, der im Erdgeschoss wohnt, der ist typisch, ich denke, für uns. Wir genießen das Leben, wir sind dankbar dafür, aber wir haben auch Freunde, die wir unsere Gaben damit teilen. Wir fühlen auch mit anderen Leuten, die es nicht so gut haben und versuchen, das Leben auch für sie ein bisschen besser zu machen. Also ein guter, normaler Christ. Das ist schon ein Geschenk. Aber es gibt auch ein drittes Haus. Der Mann wohnt in dem ersten Stock. Da hat er mehr Aussicht. Er stellt sich Fragen, woher komme ich eigentlich? Wozu? Warum habe ich das alles? Wer hat mir das alles geschenkt? Er kann sogar den Himmel sehen, die Sterne. Und er denkt, wie kommt das her? Er stellt sich andere Fragen als der Mann, der da nur unten im Keller lebt und sich nur befriedigt mit alles, was der Welt hergeben kann. Dieser Mann da oben oder diese Frau, die da oben lebt, denkt auch sehr weit, denkt zurück. Er hat die Vergangenheit nicht vergessen, er denkt in der Zukunft, er hat Religion, er sucht Gott, er sucht immer wieder. Er hat vielleicht etwas gefunden, worüber er sich freut, aber ist nie zufrieden. Er sucht weiter. Das ist der geistige Mensch. Dieser Mensch möchte ich gerne das wir nachahmen. Und dasselbe suchen, wie dieser Mensch sucht. Wir haben eine große Gefahr, auch in unserer Gemeinde, in meiner Gemeinde. Sehr oft haben wir gewarnt vor der Wissenschaft. Der Wissenschaft ist gefährlich. Die Wissenschaft kann weg von Gott führen. Ja, das stimmt schon. Ein bisschen Wissenschaft lenkt ab von Gott. Aber der einzige Ausweg ist mehr Wissenschaft. Das führt zurück zu Gott. Wie Jean-Henri Fabre, dieser Insektenforscher, hat Gott gefunden, sogar in den Misthaufen. Wenn man sieht, wie viel wir nicht verstehen und nur uns wundern können über die Schöpfung. Wissenschaft ist ein Anliegen, das wir auf uns nehmen müssen. Das ist schon eine göttliche Anweisung. Was heißt das in diesem Schöpfungsbericht? Er sagt zu Adam, herrsche über diese Welt. Herrsche das Untersuchen, untersuchen diese Welt. Vielleicht sagte Adam zu Gott, ja, der Mond da draußen, was ist das für eine Sache? Könnte ich das auch untersuchen? Und da sagte sicher Gott, nein, nein, das darfst du nicht, das ist mein Geheimnis. Er sagte vielleicht, das bilde ich mir nur ein, ja, wenn du gut studierst, wenn du deine Gaben und studierst, vielleicht eines Tages kannst du dahin fahren. Das ist etwas Positives. Kunst ist oft verleumdet worden in unserer Gemeinschaft. So war das auch mit mir. Ich war wahnsinnig interessiert in Musik als junger Mann. Mein Vater war Prediger. Gott sei Dank war er auch sehr musikalisch. Also er hat mich erlaubt, auch 4 Stunden am Tag meine Geige zu üben. Und ich habe sogar gemerkt, dass ich, wenn ich spielte in seiner Stunde, hat er sogar seine Bücher hingelegt und ein bisschen zugehört. Das hat mir gut getan. Aber sich sein Leben den Kunst zu widmen, war doch etwas zweifelhaft. Lieber nicht, lieber nicht. Aber er hat es zugelassen. Etwas Kunst, etwas Musik kann auch weg von Gott führen. Wenn die Kunst unserer Stolz dient, zu zeigen, wie tüchtig ich bin, dann bin ich gemerkt, dass ich etwas eine Begabung habe und dann ist die Religion nicht so interessant. Ich möchte mich da fördern in der Welt, aus der Welt. Da vergisst man Gott, das kann leicht passieren. Aber wenn du die Musik und die Kunst suchst, weil du die Wahrheit suchst, dann hast du keinen Stolz. Ich habe oft, sogar in der Gemeinde, Musik gehört, die aus Stolz vorgetragen wird und gesungen wird. Das ist mir abscheulich. Wenn ein Lied zum Beispiel endet mit einer großen Fermate, das klingt mehr von Oper als ein Lied. Was heißt zum Beispiel nöd ho 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 sentimental. Die Leute lieben dieses Lied. Das ist Gott wie ein Teddybär. Dann geht es ein bisschen besser in dem Chor. Da lichten sie ein bisschen auf. Aber das endet mit einer Oper. La ti ta ti ha ha. Ich kann das nicht ertragen. Das ist Stolz. Das ist Stolz. Aber der Sinn dafür kann man nur entwickeln, wenn man sich ein bisschen mit Kunst beschäftigt. Denn dann lernt man ein bisschen über die Proportionen, nicht wahr? Das ist, dann lernt man ein bisschen Balance über Positives und Negativ. Dann lernt man was. Wir sind sehr tolerant, ich toleriere alles. Jeder macht doch so gut, wie er kann. Das ist doch fein. Aber Stolz darf nicht sein. Es gibt natürlich auch in meinem Beruf, auf der Bühne, sehr viel Stolz. Das ist mir gleich abscheulich. Ich hatte in Tokio zwei nacheinander folgende Wochen zwei Geigensolisten. Die waren beide sehr begabt. Der eine spielt ein Konzert von Béla Bartók, sehr schwierig, ja, sehr tüchtig, aber sehr selbstsicht und ich stampfte den Boden. Ihre Mutter saß in dem Saal zu allen Proben. Die Tochter, sie wird berühmt, sie wird noch mehr üben, damit sie mehr berühmt wird. Ich habe mehr Geld verdient. Das ist sehr leicht durchzuschauen für einen Profi. Nächste Woche war auch eine sehr begabte junge Dame, spielte ein Violinkonzert von Dvorak. Bescheiden. Ich habe ihren Namen sogar noch heute im Gedächtnis. Die andere junge Dame hat mich sofort vergessen. Es wurde nichts. Wenn man aus Stolz Kunst betreibt, dann ist das überall, wo es ist, in der Gemeinde oder im Konzertsaal, wo es auch ist, ist abscheulich. Kunst muss demütig machen. Und deswegen kann man auch in der Kunst Gott besser finden als ohne Kunst. Und natürlich in dem dritten Stockwerk, dieser Mann oder diese Frau, der stellt wichtige Fragen über die Religion. Woher komme ich? Bin ich eine entwickelte Affe oder bin ich von Gott geschaffen? Eine wichtige Frage. Benehmen wir uns wie Affen? Ich weiß nicht, ob ihr das sich erinnert, in Zoo kann man das sehen. Die Affen, die sitzen da und pflücken ihre Läuse miteinander und die sind freundlich miteinander und sie benehmen in vielen Hinsichten so wie Menschen. Aber sie finden etwas und sie riechen das. Wenn das nicht essbar ist, werfen die das weg. Nur was essbar ist, ist für sie okay. Sie haben keinen Sinn für etwas anderes, weil sie keine Seele haben. Benehmen wir uns nicht manchmal gleich. Was nicht sofort sich produktiv ist, Geld gibt und unsere Position in der Gesellschaft ein bisschen erhöht und unser Ansehen in unserer Familie, dann ist das uninteressant. In meiner Jugend, das ist schon weit her, das ist 80 Jahre her, dann hatte man in der Schule, in der staatlichen Schule, jede Woche 2 Stunden Musik. Auch 2 Stunden Zeichnung, 2 Stunden Kunst. Das ist alles gestrichen jetzt, weil das nicht Geld gibt, keinen materiellen Gewinn. Widmen wir uns lieber Computers und was Erfolg gibt und für die Zukunft gehört. Man studiert nicht Musik. Musik, ja, das ist dann für die Spezialisten, die können wir an die Spezialschulen sichern. Aber der gewöhnliche, normale Bürger, normale Kind braucht keine Musik. Gleich mit der Kunst. Wie sehen wir das Ergebnis heute? Die Schule gibt nicht mehr eine allgemeine Bildung für die Menschen. Auch die religiöse Bildung ist nicht da. Meine Frau, die ja hier in Hamburg geboren wurde, in der Dorotheenstraße 63, wo ihr Vater Kurfürst war, mit Skorsborg, Physiotherapie und so weiter. Sie ging mit ihrer Schwester Ulla, die Ärztin wurde, jeden Monat wenigstens 2-mal in der Oper und in Konzert. Sie war nicht besonders musikalisch interessiert, allgemein kulturell interessiert. Das gehört zur Allgemeinbildung, zum geistigen Wesen. Das ist alles völlig verschwunden. Die Leute, die sich dafür interessieren, die können jede Menge Konzerte hören und Opern und Museen und so weiter. Aber das ist für Spezialisten. Der normale Kind braucht das nicht. Und so verkümmert das Geistige im Menschen. Auch in unserer Gemeinde Ich merke, die alten Lieder, die werden gar nicht verstanden von der Jugend. Die werden gar nicht verstanden, die sind zu kompliziert. Wo jede Strophe so 3, 4 Metaphoren haben. Nicht wahr? Wir müssen das einfach haben. Jesus liebt mich, er liebt mich sehr gut, er liebt mich gestern, er liebt mich heute, er wird mich immer lieben. Das ist verständlich. Wenn bildliche, das werden heute nicht mehr verstanden. In meiner Heimatgemeinde in Luzern merke ich das mit Schrecken. Wir haben eine sehr schöne Gemeinde dort und sehr viele Jugend. Und die sind auch sehr treu, sehr feine Jugend. Aber die interessieren sich überhaupt nicht für alte Sicher. Nur für das Mode, was heute interessant ist. Instant Befriedigung, sofortige Befriedigung. Andere brauchen sie nicht. Und die Bibel verstehen sie nicht mehr. Der Psalmen David verstehen sie gar nicht mehr, weil das Bildsprache ist. Das erfordert ein bisschen mehr geistige Beschäftigung. So ist mein Anliegen heute. Macht wie Gott. Werde Mensch. Achte den Tieren. Untersuche den Tieren. Lerne, was Gott den Tieren geschenkt hat. Lerne zu sehen Gottes Hand in den Tieren auch. Aber benimm dich nicht wie ein Tier. Du hast eine Seele. Benutze die Seele. Freue dich über die Seele. Teile deine Seele mit den anderen. So ehrst du Gott. Mach wie Gott, werde Mensch.